Was es für die Menschen, die dort leben, bedeuten würde, kann man eigentlich in zwei Wörtern zusammenfassen, und zwar ethnische Säuberung. Ich finde, man muss diesen wirklich sehr harten Begriff, den ich auch nicht einfach leichtfertig verwende, aber hier benutzen, weil genau das ist, was die AKP und Erdogan vorhaben. Denn um was geht es oder was hat er angekündigt? Die Ankündigung ist, einen 30 bis 35 Kilometer weit reichenden Gürtel in syrisch-kurdisches Gebiet frei zu kämpfen und dann dort einen Großteil der in der Türkei seit Jahren lebenden syrischen Flüchtlinge anzusiedeln. Diese syrischen Flüchtlinge sind vor allem arabischer Herkunft, die aus anderen Teilen Syriens damals geflohen sind und in der Türkei jetzt leben. Und diese sollen jetzt in dem Gebiet angesiedelt leben, in dem die Kurdinnen bisher gelebt haben. Und das geht natürlich nur, wenn die bisherige dort lebende Bevölkerung vertrieben worden ist. Und wir sehen es auch an den konkreten Zahlen. Innerhalb von einer Woche sind mehr als 250.000 Menschen, also eine Viertelmillion Menschen, auf der Flucht. Und das ist wirklich ganz, ganz dramatisch.
Sie haben es gesagt, dass es gibt da ganz verschiedene Angaben, aber man geht davon aus, dass etwa 250.000 Menschen auf der Flucht sind Richtung Süden, also weg von der Kriegsfront. Gibt es überhaupt einen Ort, wo diese flüchtenden Menschen unterkommen können?
Nein, es gibt keinen Ort, an dem die unterkommen können. Das ist ja auch ein großes Problem, da die Region ja selbst jahrelang eine Art sicherer Hafen für Geflüchtete aus anderen Teilen Syriens war. Also es gibt dort riesige Zeltstädte mit arabischen Geflüchteten, die aus Gebieten geflohen waren, in denen der IS geherrscht hat. Jetzt müssen die Menschen, die damals die anderen Geflüchteten aufgenommen haben, selber fliehen, aber haben eigentlich nirgendwo hinzugehen. Hinzu kommt, dass gestern so gut wie alle ausländischen Nichtregierungsorganisationen, Hilfsorganisationen, Ärzte und so weiter angekündigt haben, sich aus Syrien zurückzuziehen, weil die türkische Armee in den vergangenen Tagen auch Krankenstationen und auch Krankenwegen bombardiert hat und das somit für sie nicht mehr sicher ist. Das heißt, wir erleben jetzt gerade in diesem Moment, wo wir hier sprechen, eine humanitäre Katastrophe, die mit Genehmigung des Westens geschieht.
Präsident Erdogan erklärt seinen Angriff auch als Selbstverteidigung. Doch gibt es denn überhaupt Grund zur Annahme, dass die Menschen, die eben im Norden von Syrien leben, eine Gefahr darstellen für die Türkei? Oder anders gefragt, gibt es irgendeine Berechtigung für den türkischen Angriff?
Naja, wenn man einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg startet, braucht man natürlich eine entsprechende Sprache, um diesen rechtfertigen zu können. Diese Sprache ist, wie gerade gesagt worden ist, Verteidigung vor Angriffen oder auch Bekämpfung einer sogenannten Terrororganisation. Nichts davon ist richtig. In den letzten 7 Jahren gab es von dem Gebiet Nordsyriens keinen einzigen Angriff auf die türkisches Staatsgebiet. Es wurde ganz penibel darauf geachtet, dass das nicht passiert, damit eben Erdogan keinen Vorwand gegeben wird, um einzumarschieren. Es gab ja sogar auch teilweise Zusammenarbeit zwischen der türkischen Armee und den kurdischen Volksverteidigungseinheiten, als es um die Verlegung eines Sultangrabes ging, der auf nordsyrischem Gebiet sich befunden hat, aber eigentlich zu türkischem Staatsterritorium gehört. Also es gab sogar Zusammenarbeit. Hochrangige kurdische Politiker waren noch vor 4, 5 Jahren in Ankara zu Gast und haben dort über mögliche Friedensverhandlungen zum Beispiel gesprochen. Also im Gegenteil, die Kurdinnen und Kurden und auch die demokratische Selbstverwaltung dort hat äußerste Zurückhaltung gezeigt, um keinen Vorwand für einen Einmarsch zu liefern. Aber darum geht es auch Erdogan gar nicht. Es geht ihm um die Bekämpfung jeglicher Form von kurdischer Selbstverwaltung und auch um die Realisierung seiner neo-osmanischen Staatserweiterungspläne. Denn die Erfahrung zeigt, dass überall dort, wo die türkische Armee einmarschiert, sich nicht zurückgezogen wird. Ich meine, das sehen wir seit 1974 in Nordzypern, das besetzt ist seit fast 50 Jahren. Das sehen wir seit 2016 in Jarablus und eben seit letztem Jahr in Afrin. Und es gibt keinerlei Anzeichen, dass es zu einem Rückzug kommt, sondern im Gegenteil, es werden dort Türkei-staatsähnliche Strukturen geschaffen. Die Gehälter werden in türkischen Lira gezahlt, die Schriftzeichen oder die Tabellennamen in Ortsschildern oder Ortseingängen sind auf Türkisch und so weiter.
Seit einigen Tagen werden ja die kurdischen Kämpferinnen und Kämpfer in Rojava von der syrischen Armee unterstützt. Was bedeutet denn diese Unterstützung Syriens jetzt für die kriegerischen Auseinandersetzungen?
Die türkischen Angriffe haben die kurdische Selbstverwaltung dazu gezwungen, mit einem ehemaligen Gegner einen Pakt des Teufels zu schließen, und zwar mit dem Assad-Regime, dem in einem Abkommen am Sonntag zugesichert worden ist, dass sie jetzt gemeinsam mit den Einheiten der syrisch-demokratischen Kräfte die Grenzgebiete, die an die Türkei angrenzen, verteidigen werden. Wir sehen das bisher in Minbic, wir sehen das teilweise in Kobane, aber in anderen Gebieten ist das noch nicht der Fall. Zum Beispiel die Gebiete, die momentan am heftigsten angegriffen werden von der türkischen Armee und ihren dschihadistischen Söldnern, das ist Serekaniye und Girespi. Und dort sind keinerlei syrische Soldaten zu finden. Und es scheint fast so, als ob Russland für diese zwei Städte, die sozusagen Rojava in der Hälfte teilen würde, der Türkei grünes Licht gegeben hat, die Angriffe fortzusetzen. Das sehen wir zum Beispiel auch daran, dass der Luftraum in diesem Gebiet nicht für türkische Kampfjets gesperrt ist und dort die Bombardierungen wirklich äußerst brutal und heftig sind.
Das Volk der Kurdinnen und Kurden hatte ja nie einen eigenen Staat. Es gibt Angehörige eben nicht nur in Nordsyrien, sondern auch zum Beispiel im Irak. Können denn die kurdischen Kämpferinnen und Kämpfer auch auf Unterstützung hoffen von Peschmerga, eben zum Beispiel aus dem Irak?
Ja, das, was der türkische Angriff, sagen wir mal, im Positiven erreicht hat, ist, dass die tiefgehenden Spaltungslinien innerhalb der kurdischen Gesellschaft, die eine sehr komplexe, diversifizierte Gesellschaft ist, dass diese Spaltungslinien derzeit überwunden sind und egal, ob welcher Partei man angehört, welcher Weltanschauung man angehört, eine große Zusammenarbeit stattfindet. Heute sind ganz viele LKWs an Hilfsmaterialien aus der südkurdischen Region im Nordirak nach Rojava geliefert worden. Und man sieht es zum Beispiel auch an einer Zahl, die ich ganz interessant finde. Der engste wirtschaftliche und politische Partner Südkurdistans im Nordirak ist die Türkei gewesen. Das heißt, auch der Flugverkehr war sehr, sehr rege zwischen diesen zwei Gebieten. Und innerhalb von einer Woche ist der Flugverkehr zwischen Süleymaniye, Erbil, zwei großen Städten dort in Südkurdistan, und der Türkei um 75% zurückgegangen. Das heißt, es gibt einen ganz praktischen Boykott an türkischen Waren, türkischen Produkten und auch eben mit der Turkish Airlines zum Beispiel an türkischen Dienstleistungen. Und dieser Boykott könnte auch sozusagen für Menschen in Europa zum Vorbild werden. Wenn sie aktiv was gegen die türkische Kriegspolitik tun wollen, dann können sie versuchen, zum Beispiel türkische Produkte zu boykottieren. Wobei das natürlich nicht ausreicht, aber es ist ein wichtiges politisches Zeichen.
Sie sprechen von der Bevölkerung, von anderen Ländern. Also lassen Sie uns doch noch einmal rauszoomen und einen Blick auf die große gesamte Situation werfen. Welche Schritte könnten denn Ihrer Meinung nach von der internationalen Politik kommen, um diese türkischen Angriffe zu stoppen?
Erstmal muss man festhalten, dass sämtliche Verurteilungen und auch bisher sämtliche Sanktionsmaßnahmen eigentlich Papiertiger sind, die die Türkei nicht wirklich treffen und die auch den Krieg konkret nicht stoppen. Also wenn wir uns zum Beispiel den Stopp von Rüstungslieferungen oder neuen Rüstungsverträgen mit der Türkei anschauen, Spanien, Schweden, Finnland, Norwegen, die Niederlande und auch Deutschland hat sogar sowas angekündigt und teilweise auch in die Tat umgesetzt. Das mag gut erscheinen und ist vielleicht auch ein politisch hartes Zeichen, aber de facto bewirkt es nichts, weil die türkischen Rüstungsbestände gut gefüllt sind und weil in den letzten 15 Jahren sich die türkische Rüstungsindustrie sehr weiterentwickelt hat und sehr relativ autark ist. Also 80% der türkischen benötigten Rüstungsgüter werden selbst in der Türkei hergestellt und ein Waffenembargo würde erst in Monaten oder wenn nicht sogar Jahren irgendeine Wirkung zeigen. Deshalb ist es vor allem ja eine politische Maßnahme, die nichts bewirkt. Und ich glaube aber auch, da steckt eine gewisse Art von Kalkül dahinter, denn die weltweite Empörung der Gesellschaften über den türkischen Angriffskrieg sind ja wirklich sehr, sehr hoch und sie sollen ja ein bisschen die Emotionen runterbringen oder die Bevölkerungen besänftigen im Sinne von, ja, unsere Staaten tun ja schon was gegen die Türkei, das heißt, ich muss ja nicht selber auf die Straße gehen, ich muss ja nicht selber aktiv werden. Ich glaube, diesen Effekt sollen diese Papiertiger-Äußerungen haben und davon sollte man sich nicht täuschen können, denn wenn man wirklich effektive Sanktionen etablieren würde, dann müsste man über Wirtschaftssanktionen reden, da müsste man zum Beispiel im Rahmen von Deutschland reden, da müsste man darüber sprechen, dass VW, Volkswagen seine 1 Milliarde Euro Investition in ein neues Autowerk im Westen der Türkei nicht tätigen kann. Da muss man ganz konkret darüber sprechen, dass wenn türkische Spitzenpolitiker den türkischen Raum verlassen, dass sie festgenommen werden. Oder man muss darüber sprechen, dass die NATO-Mitgliedschaft in der Türkei beendet wird. Aber all diese Punkte sind nicht Teil der Debatte und deshalb glaube ich eher, dass diese ganzen negativen Äußerungen zum türkischen Verhalten eher dazu dienen soll, die eigene Bevölkerung zu besänftigen und das Zeichen zu senden, ja, wir machen schon was, ihr müsst euch nicht kümmern.